Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, eine Frage: Fühlst du dich eigentlich in Deutschland sicher?
Also ich wohne ja auf dem Dorf, da fühle ich mich extrem sicher.
Schöne heile Welt.
Schöne heile Welt, aber ich kenne auch Leute, die sich nicht mehr sicher fühlen.
Du hast mit jemandem gesprochen, der ein Buch rausgebracht hat, das genau dieses Thema aufgreift. Deutschland ist nicht mehr sicher. Michael, mit wem hast du gesprochen und worüber genau? Wahrscheinlich ging es nicht um Haschborn und dass man da nachts noch auf die Straße gehen kann, sondern es ging um was ganz anderes. Verrat's uns.
Ja, mit Manuel Ostermann habe ich gesprochen. Er ist Gewerkschaftler bei der Bundespolizei und Bundespolizist, Polizeifunktionär sozusagen, auch Politiker der CDU. Und mit ihm habe ich über die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland gesprochen. Und da wird einem schon Angst und Bange, was der so berichtet aus dem Alltag der Beamtinnen und Beamten.
Was ist dir denn besonders hängen geblieben von dem Gespräch und auch aus dem Buch?
Also das Thema Extremismus, also sei es jetzt religiöser Extremismus, das ist dann meistens islamistischer Extremismus, natürlich auch rechtsradikaler Extremismus, linksradikaler Extremismus, dass Manuel sagt, auf diesem Auge sind wir vielleicht ein Stück weit zu naiv, blind und gehen nicht entschlossen genug dagegen vor.
Gibt er denn auch Lösungsvorschläge oder beschreibt er vor allen Dingen in seinem Buch?
Er gibt auch Lösungsvorschläge. Also er sagt zum Beispiel, man müsste viel mehr Technologie einsetzen im Bereich Kriminalprävention. Also jetzt mal ein einfaches Beispiel, dass die Videoüberwachung, die gibt es ja schon in vielen Städten oder an vielen Bahnhöfen, Flughäfen. Und da sitzen teilweise ja auch Menschen hinter den Monitoren und die können ja nicht alles erfassen, was da jetzt im Frankfurter Flughafen in jeder Ecke passiert. Und da sollte man viel mehr auf Technologie setzen, also dass zum Beispiel eine künstliche Intelligenz unnatürliche Bewegungsmuster erkennt und den Polizisten dann vor Ort Bescheid sagt, hey, guckt euch doch mal diesen Typen an.
Was Manuel Ostermann in seinem Buch noch beschrieben hat und welche weiteren Lösungsvorschläge er für die Sicherheitslage in Deutschland gibt, das hört er jetzt. Michael im Gespräch mit Manuel Ostermann.
Ohne Sicherheit keine Freiheit, ohne Freiheit keine Demokratie. Und ich habe heute jemanden zu Gast, der ein Buch geschrieben hat. Deutschland ist nicht mehr sicher. Manuel Ostermann, er ist erster stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft. Lieber Manuel, herzlich willkommen hier im Video.
Hallo, vielen herzlichen Dank und vor allem viele Grüße.
Manuel, was hat dich denn bewogen, dieses Buch zu schreiben? Gab es da irgendeinen Auslöser, irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich mal ein Buch schreiben über die Sicherheitslage in Deutschland?
Ja, also es brodelte schon immer ein bisschen in mir, dieses Bedürfnis mal ein eigenes Buch zu schreiben. Hab den Gedanken dann aber auch immer wieder verworfen, weil ich mir gedacht habe, das ist zu viel Arbeit. Und dann hatte ich das große Glück, dass eine tolle Frau auf mich zugekommen ist im vergangenen Jahr und gefragt hat, ob ich nicht Lust auf so ein Projekt hätte. Und dann war mir auch schon sehr schnell klar, dass ich das A natürlich annehme und B, dass es da um Polizei gehen muss, weil darüber wird zwar oft gesprochen, aber viel zu häufig auch falsch.
Ja, und wir wollen jetzt mal in den Polizeialltag einsteigen, in deinen Alltag, in den Alltag der Kolleginnen und Kollegen. Also erzähl uns doch mal, wie hat sich denn der Alltag der Beamten in den letzten Jahren verändert in Deutschland?
Ja, also es ist katastrophal geworden. Allein die Debatten schon, die sich die Kolleginnen und Kollegen immer anhören müssen, um strukturellen Rassismus in der deutschen Polizei, Polizeigewalt, also rechtswidrige Polizeigewalt. Wir gucken auf die Versammlungslagen, insbesondere nach Berlin, was für Gewalteskalationen auf Polizisten mittlerweile übertragen werden. Die ganze Einsatzlage als solches, schon deshalb, weil die Kriminalität in Deutschland überbordend ist, die Sicherheitslage katastrophal ist. Und am Ende steht da eine Politik, die nichts tut. Die Kolleginnen und Kollegen nicht vernünftig besoldet, die nicht vernünftig ausstatten, gesetzliche Novellierungen kommen nicht voran. Und überall soll Polizei alles abdecken, überall sollen sie den Kopf hinhalten und am Ende des Tages lässt man sie ganz einfach alleine. Und das finde ich so unfassbar traurig, diese Entwicklung in Deutschland. Und schon deshalb war es mir auch tatsächlich eine Herzensangelegenheit, auch mal eine Stimme zu geben, zu sagen, liebe Menschen, so geht das hier einfach nicht mehr weiter in Deutschland.
Ja, gab es auch mal in deinem Alltag eine konkrete Situation, wo du dich als Polizist alleingelassen oder im Stich gelassen gefühlt hast? Also gibt es da was aus deiner Vita, aus der du uns berichten kannst?
Also oftmals, vor allem wenn es darum geht, ganz banale Einsatzlagen zu haben, im Bereich zum Beispiel der Grenzkontrollen, wo man in Kontrollsituationen ist und ruckzuck wird man gefilmt, Videos werden geschnitten, damit Stimmung gemacht werden kann, insbesondere auf Social Media. Man wird überflutet mit fragwürdigen Anfragen, Beschwerdeverhalten, was völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Und am Ende des Tages steht man da irgendwie isoliert alleine und muss dann versuchen, mit diesem Sachverhalt fertig zu werden. Und das erlebt nicht nur ich, sondern auch viele tausende Kolleginnen und Kollegen jeden einzelnen Tag. Dieses Klima gegenüber Polizisten in den Teilen einer radikalisierten Gesellschaft ist dramatisch geworden. Und das macht ja auch was, denn ein Polizeibeamter ist ein Mensch in Uniform und keine Maschine.
Ja, das ist unbestritten. Jetzt habe ich so eine naive Vorstellung. Also ich sag mal, es gibt eine schwierige Einsatzlage und vielleicht gerät mal ein Polizist irgendwie in den Fokus der Öffentlichkeit. Und dann habe ich so die naive Vorstellung, dass halt die politisch Verantwortlichen sich vielleicht vor die Polizei stellen und sagen, okay, wir gucken uns das jetzt mal an und wir klären das auf, aber wir haben Vertrauen in unsere Beamten. Ist das in den letzten Jahren ins Rutschen gekommen oder gibt es das noch oder wie schätzt du das ein?
Ja, es gibt es noch, aber ganz, ganz selten, viel zu selten. Oftmals geht es ja Politik darum, und das ist das Gefühl, was ich dabei habe, schöne Bilder zu projizieren, ohne Ecken und Kanten zu sein, allen gefallen zu wollen. Und am Ende gefällt man dann niemandem und man macht vor allem auch nichts richtig. Ich würde mir wünschen, und genau das fehlt, dass Politik den gleichen Maßstab ansetzt wie bei jedem anderen auch. Bei Polizeibeamten gilt erstmal grundsätzlich eine Unschuldsvermutung. Niemand ignoriert Fehlverhalten. Niemand hat Interesse daran, Probleme in der Polizei nicht zu benennen. Aber es muss unaufgeregt, sachlich bleiben und vor allem in der Sache korrekt. Und oftmals ist es dann so gelenkt, dass der Politiker sich gefallen möchte. Und was mit den Polizeibeamten ist, die es dann ausbaden müssen, spielt nach hinten raus dann keine Rolle. Und genau das ist eine ganz fatale Entwicklung, die auch zum großen Unsicherheitsfaktor im täglichen Dienstgeschäft bei den Einsatzkräften führt. Wir kennen ja alle die Szenen, wo dann zum Beispiel eine Person mit einem Messer steht und da mehrere Einsatzkräfte drumherum stehen und keiner so genau weiß, was machen die da jetzt eigentlich. Das ist ja nicht nur alles Polizeitaktik, sondern es ist auch psychologisch bedingt. Wenn man in so einer Einsatzsituation kommt, die lebensbedrohlich ist und man sich Gedanken machen muss, was sage ich, wie sage ich was und wenn ich was Falsches mache, werde ich sofort an den medialen, sozialen und politischen Pranger gehangen, dann kann man nicht befreit in so eine Lage rein, wo man eigentlich befreit hätte sein müssen. Und da muss Politik sich also ganz gehörig mal auf die Schulter klopfen im absolut negativen Sinne. Diese Entwicklung ist einer der schlechtesten und leider ist sie viel zu häufig.
Wie schätzt du da die Rolle der Medien ein? Also hat sich das auch gewandelt, also dass man da kritischer draufschaut? Du hast ja gesagt, Social Media, Videoschnipsel, die dann schnell in Umlauf gebracht werden. Also spielt das auch eine Rolle, um schnelle Klicks zu bekommen, um mal so eine Einsatzlage zu filmen, wo die Polizei vielleicht nicht ganz so gut dasteht?
Ja, auch das zwar nicht pauschalisiert, aber selbstverständlich ist das so. Ein ganz entscheidender Satz war dabei jetzt gerade, um Klicks zu generieren. Es geht ja eigentlich nur darum, Schlagzeilen zu verkaufen. Und nette Bilder von Sachverhalten völlig aus dem Kontext gezogen, wo Polizei möglicherweise fragwürdig agiert. Wenn man nur diese Frequenz sieht, mit einer hetzerischen Überschrift, nenne ich es jetzt mal, oder populistischen Überschrift, wird halt viel geklickt, wird viel geteilt. Und jetzt leben wir in einem Zeitalter, das so schnelllebig ist, insbesondere durch Social Media. Die Menschen beschäftigen sich oftmals gar nicht mehr mit der Materie als solches, sondern klicken das schnell weg. Es ist aber in den Köpfen der Menschen drin. Und was bleibt hängen? Die böse Polizei, die völlig unverhältnismäßig gegenüber dem Bürger agiert. Was nie oder viel zu selten einer sieht, ist der Polizist, der den Kopf hinhält. Vielleicht mal eine Zahl, damit man das mal verdeutlichen kann. In Deutschland wird alle 5 Minuten ein deutscher Polizeibeamter Opfer einer Straftat. Alle 5 Minuten.
Ja, das wäre so auch mein nächstes Thema, also Angriff auf Sicherheitsorgane, also nicht nur die Polizei, sondern auch auf Rettungsdienst, auf Feuerwehren. Also unser Innenminister hat mal gesagt, also wie oft muss jemand vom Wickeltisch gefallen sein, dass er halt Sicherheitskräfte angreift, also jetzt insbesondere Rettungsdienst, Feuerwehr. Also hat sich da in den letzten Jahren auch was verschoben? Mir bleiben dann noch die Bilder aus Berlin Erinnerungen aus der Silvesternacht, wo die Rettungskräfte angegriffen wurden. Also erlebt ihr das auch im täglichen Einsatz, diese Angriffe?
Ja, wir erleben diese Angriffe im täglichen Einsatz und vor allem werden sie immer schlimmer. Sie werden immer mehr und sie werden immer gewaltorientierter, zum Teil komplett hemmungslos und auch gut strukturiert im Vorgehen gegenüber Polizeibeamten. Das ist mittlerweile ziemlich dramatisch. Auch Rettungsdienste, ich meine, das kann ja niemandem gefallen. Rettungsdienste mit stich- und schnittsicheren Westen, das tragen ja Rettungsdienste nicht, weil es gemütlich ist, sondern weil es notwendig geworden ist. Die kommunalen Ordnungsdienste werden oft vergessen, also die Ordnungsämter, die angegriffen werden. Also es, was hier mittlerweile los ist, auch ein Gewaltpotenzial, was sich konzentriert gegen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in jedem Bereich, das ist eigentlich schon an Perversion, und so muss man das benennen, nicht mehr zu übertreffen. Aber auch da, Politik analysiert immer den folgenden aktuellen Sachverhalt, aber zieht keine Konsequenz daraus. Nehmen wir mal den Fall Rufenlauer. Jeder hat das noch sehr prägend in Erinnerung. Unser Kollege hat hier jetzt seinen einjährigen Todestag. Was ist nach dieser schrecklichen, bestialischen Tat passiert? Gar nichts. Nichts ist passiert. Aber was wurde alles versprochen? Und genau hier liegt der Fehler im System. Wir sollten vielleicht weniger reden und mehr handeln. Und dann können wir sowohl Sicherheit produzieren, als auch die, die für unsere Sicherheit garantieren, den Rücken stärken.
Aber was glaubst du, ist so die gesellschaftliche Ursache, dass so der Respekt vor der Polizei zurückgeht? Also gibt es da einen Grund, mehrere Gründe? Also wie oder was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, das sind vielerlei Gründe. Die Polizei hat ja grundsätzlich ein sehr hohes Ansehen noch in der Bevölkerung. Das muss man ja fairerweise sagen. Aber wir sehen eine überbordene Jugendkriminalität, eine komplett brachliegende soziale Infrastruktur, Verarmungen. Thema Migration und Migrationskrise spielt natürlich auch eine große Rolle. Und vor allem ja Sanktionen, Strafzumessungen, viel zu milde, wenn überhaupt. Verfahren, die viel zu lange dauern. Wir haben also keine Sanktionsmöglichkeiten, zumindest nicht ausreichend und vor allem nicht schnell genug. Am Ende des Tages kommt dabei nicht so viel rum, wenn man also Staatsbedienstete angreift. Und dann auch noch in einer Brutalität, die einem fassungslos macht. Ich glaube, das ist dieses gesamte Spannungsfeld. Social Media ist auch noch eine tragende Rolle dabei. Und es ist on woke, würde ich sagen, geworden, Einsatzkräfte zu diskreditieren, zu diffamieren. Also wenn man sich mal die Debatten auf Social Media anguckt, Politiker, deren erste Amtshandlung ist, mit der Antifa-Flagge vor dem Deutschen Bundestag rumzuwedeln. Also genau die Gruppierungen, die deshalb nicht verboten worden sind vom Verfassungsschutz, weil es keine Organisationsstruktur ist, aber die permanent Gewalt gegenüber Polizeibeamten ausüben. Wir haben ja ganz viele traurige Beispiele mittlerweile von Politikern, die gar kein Hehl daraus machen, was sie von Polizisten halten. Und alles das macht ja auch insbesondere was mit jungen Menschen und sozial abgehängten Menschen. Und es mündet immer in Gewalt und viel zu häufig dann eben auch in der Projektionsfläche Polizeibeamte.
Ja, in deinem Buch sprichst du ja auch von der Verbindung zwischen Gewalttaten und Migration. Also ich meine, Migration ist ja auch positiv besetzt, aber wir haben ein Problem mit Migration und Gewalttaten. Also was sind da die größten Probleme und was müsste man tun, um das zu beheben?
Genau, darum geht es auch in dem Buch. Ich will nur mal eine Zahl nennen. Von Menschen aus den Asylhauptherkunftsländern, die zu uns gekommen sind, im vergangenen Jahr 8.800 Sexualdelikte. Das sind 24 pro Tag. Terroristische Bedrohungslagen, Radikalisierungsprozesse, Gewaltkriminalität. Wir sehen überall in der Statistik einen Anstieg von ausländischen Straftatverdächtigen. In der Statistik bei den rechtskräftig Verurteilten wird sogar noch extremer der Unterschied von ausländischen Straftatverdächtigen bzw. Verurteilten und deutschen Verurteilten. Und wir müssen natürlich begrenzen diese Migration. Insofern, als dass wir sagen, wir müssen die Grenzen kontrollieren und hier sollte bestmöglichst gar keiner mehr reinkommen. Aber ein anderer Parameter ist auch, wir müssen die Menschen außer Landes verbringen. Und, das dürfen wir nicht vergessen, Sozialpolitik hat ganz viel mit innerer Sicherheit zu tun. Wenn wir also, so wie in Berlin passiert, ein Hotel anmieten und da 1.000 Migranten reinstecken, ist der nächste Kriminalitätsschwerpunkt schon geschaffen. Und zwar genau mit dem Zeitpunkt, wo man sich entschlossen hat, dieses Projekt auch umzusetzen. Und man sieht in Deutschland, dass wir auf allen Ebenen, in allen Bereichen formvollendet überfordert sind. Grundsätzlich schon und mit der Migration schon mal doppelt. Und genau hier müssen wir ansetzen. Stärkung der sozialen Infrastruktur, echte Abschieberoffensive, stringente, zielführende Grenzkontrollen mit Zurückweisungen. Dann haben wir die ersten kleinen Parameter und als allerletztes dazu ganz wichtig sind die Pull-Faktoren, soll also heißen, wenn wir einen üppigen Sozialstaat haben, wo viele Menschen von finanziell profitieren können, den wir so auch nicht mehr halten werden können, dann schaffen wir natürlich Anreize, nach Deutschland zu kommen. All das gehört mit zur Wahrheit dazu und all das wird viel zu oft und viel zu gerne ignoriert, weil man eben in Deutschland nicht in eine Ecke gestellt werden möchte, weil man eben politisch korrekt sein muss, mit fatalen Folgen.
Ja, das Thema Messerkriminalität, da haben wir ja auch schon mal mit dir drüber gesprochen. Das ist ja ein Riesenproblem. Also ich glaube, es sind so 80 Angriffe am Tag oder Straftaten mit dem Messer. Wie kann man sowas wieder in den Griff bekommen? Also gibt es da eine realistische Chance, sowas wieder zurückzudrehen oder müssen wir uns mit abfinden?
Also genau das ist das. Mit abfinden würde ich mich nie wollen. Natürlich haben wir eine Möglichkeit. Fängt schon damit an, die Tätergruppierungen zu benennen, um dann auch die daraus folgenden Maßnahmen zu generieren. Klar, Waffenverbotszone ist das eine, technische Ausstattung für die Polizei, künstliche Intelligenz, wo wir überall noch meilenweit von entfernt sind. Aber wir müssen uns die Täter angucken. Wo kommen die her? Welche Altersstrukturen haben die? Und dann kommen wir wieder in den Bereich sozialer Brennpunkt. Wir kommen in den Bereich Schutzbewaffnung und wir kommen in den Bereich der Migration. Und schon deshalb ist das so ein zentraler und bedeutungsvoller Punkt, das Thema Migration und das Thema Sozialstaat, was ich in meinem Buch auch relativ breit thematisiere, weil das eine tun oder das andere zu lassen, wir bedingen uns gegenseitig Sicherheit und soziale Aspekte. Und wir haben so viel zu tun, das ist ein Sprint wie ein Marathon, das gehört so weit dazu, aber wir müssen mal anfangen. Und selbst das tun wir ja flächendeckend noch nicht. Wir fangen ja nicht mal an. Wir sind ja nicht mal in der Lage, die Probleme wirklich zu benennen. Wenn ich mir anschaue, was da teilweise für Debatten losgebrochen sind wegen meines Buchtitels, ja, dann sage ich nur, meine Damen und Herren, das tut mir leid, aber das ist die Realität. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht.
Ja, ich meine, du bist ja nah dran und ein anderes Feld, wo auch aus meiner Sicht so wenig drüber gesprochen wird, das sind Täter oder Täterinnen, die psychisch auffällig sind und dann Straftaten oder schwere Straftaten begehen. Also jetzt in Hamburg gab es ja nochmal den Fall mit dem Messerangriff von einer Frau. Ja. Oder der deutsche Straftäter, der in Mannheim den Anschlag auf die Fußgängerzone verübt hat. Das waren ja alles Menschen, die psychisch auffällig sind. Was ist denn da aus deiner Sicht das Problem? Also werden die nicht richtig betreut oder werden die nicht erkannt? Also was könnte man denn tun, um solche Straftaten zu vermeiden?
Also erstmal der Kern. Warum werden denn so viele Menschen psychisch krank? Das ist ja ein großes Phänomen, ein großes Problem in Deutschland. Auch da bedingt sich wieder, dass das Angebot, Präventionsangebot nicht da ist. Jeder kennt das oder hat es schon mal gehört, wenn man heute mal versucht, einen Platz bei einer Psychologin, bei einem Psychologen zu bekommen. Da wartet man ewig. Also auch da kommen wir wieder in den Schulterschluss des Sozialstaates. Und was hier eigentlich alles brach liegt und zu weit gehört auch, wir kommunizieren auch viel zu wenig. Wenn wir also eine Person haben, die psychisch auffällig ist, auch ärztlich anerkannt psychisch auffällig ist und möglicherweise auch schon zu Gewalt geneigt hat, dann muss die Polizei das wissen. Die Polizei muss wissen, wenn es solche tendenziell gefährlichen Bereiche gibt. Wir müssen genau Bescheid wissen, wer ist dieser Mensch, wo bewegt sich dieser Mensch, damit wir möglicherweise solche Taten auch verhindern. In Hessen ist jetzt das erste Bundesland, was das auferlegt hat, dass psychologische Gutachten in enger Abstimmung mit der Polizei stattfinden, bei gewalttätigen oder auffälligen psychisch erkrankten Menschen. Und da müssen wir auch hin. Wir müssen ein Hilfsangebot schaffen, wir müssen uns viel enger vernetzen und zur Wahrheit gehört nun mal auch, es ist eine Krankheit, aber eben auch eine sehr gefährliche Krankheit, die Menschen unberechenbar macht. Und deswegen müssen wir da sensibel sein und da darf nicht schon wieder der Datenschutz über allem anderen gestellt werden. Die Polizei geht damit ja nicht hin und macht eine Pressemitteilung. Das ist ja Hanebüchen. Das sind sensible Informationen, die auch ganz sensibel gehandhabt werden, aber die möglicherweise Menschenleben retten können.
Ja, und das ist ja wichtig. Ein weiteres Feld ist das Thema Extremismus. Also du sprichst dich ja gegen jede Form von Extremismus, egal ob rechts, links oder religiös aus. Und du sagst, vielleicht nehmen wir das nicht ganz so ernst in Deutschland. Also stimmt das? Nehmen wir Extremismus nicht ernst?
Der allumfassende Kampf gegen Extremismus findet in Deutschland nicht statt. Wir sind sehr massiv dabei, unsere Prioritäten fast ausschließlich auf den Rechtsextremismus zu legen. Auch da pauschalisieren wir. wir haben so das klassische Bild eines Rechtsextremisten, aber das ist schon längst überholt. Zudem gibt es auch die Grauen Wölfe und viele andere Gruppierungen. Auch aus der Migrationskrise entstehend haben wir rechtsextremistische Tendenzen, sowohl in dem migrantischen Bereich, als auch natürlich im deutschen Bereich. Aber Versammlungslage in Berlin, Pro-Palästina-Demo, ist der allerbeste Beweis. Was passiert? Linksextremisten suchen den Schulterschluss mit Islamisten oder radikal-religiösen Verfassungsfeinden. Das ist wohl einmalig, weil sie sich in diesem Fall im Antisemitismus einen. Und Linksextremismus haben wir in Deutschland so gut wie nie angesprochen. War einfach nie ein Problem, ist aber ein Riesenproblem. Und das Thema Islamismus wird komplett verschwiegen. Was zur Folge hat, dass immer dann, wenn wir nur einseitig Extremismus bekämpfen, Extremismus nicht nur wächst, sondern die nicht bekämpft werden, sich auch in Ruhe strukturell weiter ausbreiten können. Und in Deutschland haben wir das viel zu lange zugelassen und wir stehen jetzt vor einem Extremismusproblem à la Couleur, was wir nur noch ganz schwerlich überhaupt wieder eingedämmt bekommen. Und vor allem stehen wir vor einem Extremismusproblem, was ganz konkret eine Gefahr für Leib und Leben ist, und zwar der in Deutschland lebenden Menschen. Was sich hier mittlerweile solidarisiert und wie die strukturiert sind, das ist mehr als nur besorgniserregend. Und ich finde schon, dass die Menschen in Deutschland verdient haben, dass man ehrlich mit ihnen umgeht. Selbstverständlich haben wir ein Riesenproblem und selbstverständlich laufen wir Gefahr, dieses Problem nicht mehr in den Griff zu bekommen. Und wie das dann aussieht, da brauchen wir nur nach England gucken, da können wir nach Frankreich gucken, da können wir nach Schweden gucken im Bereich der Clankriminalität. Das sind alles Bilder von unseren Nachbarländern, von engen, vertrauten Partnern. Und wir sind in Deutschland überhaupt nicht mehr weit davon entfernt, dass genau das hier auch passiert.
Ja, ich habe mir jetzt mal die Zahlen von den Gefährdern angeguckt. Also das sind ja Menschen, die jederzeit eine schwere Straftat begehen können. Und das sind ja, glaube ich, so etwa 500 in Deutschland, wenn die Zahlen stimmen. Und 400 davon rechnet man dem islamistischen Spektrum zu, 75 Rechtsextremisten und 25 Linksextremisten. Also was ist denn jetzt die größte Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland? Also sind es die Rechtsextremisten, die Linken oder sind es die Islamisten?
Also ich sage immer Extremisten in Gänze, natürlich, ist die größte Gefahr für Deutschland, aber die konkrete Gefahr für Leib und Leben in der absoluten Priorität sind Islamisten definitiv. Rechtsextremisten und Linksextremisten sind natürlich auch Feinde unserer Demokratie und wollen unsere Demokratie auch von innen heraus zerstören. Aber wenn es darum geht, wo es wirklich substanziell wird, und zwar in der Frage, bin ich hier denn noch sicher? Und wenn nein, aus welchen extremistischen Bestrebungen kommt es denn meistens? Sind das die Islamisten definitiv.
Und müsste man da mehr im Bereich Prävention tun, also um das zu vermeiden, dass sich Menschen da anschließen, oder?
Absolut. Also zunächst einmal müssen wir, DITIB behält immer noch religiöse Unterrichte in Schulen. Wir haben immer noch türkische Imame, auch aus Erdogans handverlesenen Kreis, die hier predigen. Wir haben noch keine vernünftigen Strukturen geschaffen. Wir gucken auch gar nicht genau hin. Wir haben auch mit Pierre Vogel zum Beispiel einen deutschen Staatsangehörigen, der seit Jahrzehnten, glaube ich, sogar schon ganz unbehelligt hier seine Propaganda vollziehen kann. Auch da greift wieder die politische Korrektheit. Ja. Also, die Debatte ist unfassbar anstrengend. Warum ist sie anstrengend? Weil wenn ich sage, wir müssen Islamisten rechtsstaatlich bekämpfen, dann bin ich sofort ein Rechter. Und da muss man sich mal überlegen, was ich gerade gesagt habe. Ich will nicht, dass hier ein Verfassungsfeind irgendeinen Machteinfluss hat. Dann bin ich ein Rechter. So absurd ist die Debatte schon. Und sie kommt nämlich aus dem linksextremistischen Bereich. Da sehen wir also, es bedingt sich alles so ein bisschen. Extremismus allumfassend oder gar nicht.
Ja, wobei Pierre Vogel, also der ist jetzt ja ein Deutscher. Also das ist ja jetzt kein eingewandertes Problem. Also ist das noch ein Problem, so Konvertiten? Oder hat sich das eher abgeschwächt?
Nee, also sowohl als auch. Die Islamisten sind unfassbar gut in Anwerbung, in der Verbreitung ihrer Machtstrukturen. Sie sind immer sehr harmonisch nach außen, smart. Und am Ende des Tages holen sie alleingelassene Menschen, abgehängtgefühlte Menschen ab und radikalisieren diese dann eben. Und das ist nicht nur ein Phänomen von ausländischen Staatsangehörigen, die nach Deutschland kommen, sondern natürlich auch von deutschen Staatsangehörigen im eigenen Land. Und schon deshalb braucht es da viel mehr Präventionsprogramme und einen konsequent handelnden Rechtsstaat. Und das fängt an, dass die Politik das dann auch genauso benennt. Ich habe noch nie einen politisch Verantwortlichen gehört, der gesagt hat, unser größtes Problem für die in Deutschland lebenden Menschen im Bereich des Extremismus sind Islamisten. Habe ich noch nie gehört. Ich höre immer nur Rechtsextremismus. Und ich will halt nicht falsch verstanden werden. Es ist ja richtig, dass wir es konsequent machen und den Rechtsextremismus bekämpfen. Aber es ist nicht richtig, dass wir Rechtsextremismus konsequent bekämpfen, Linksextremismus hofieren und Islamismus tabuisieren. Ja, am Ende stärken wir nur alle Ränder und haben überhaupt nichts erreicht. Aber das hat Politik einfach vielerorts noch überhaupt nicht begriffen.
Ja, also wenn man das jetzt ja alles so hört, dann gibt es ja multiple Bedrohungslagen in diesem Land. Also die innere Sicherheit ist in Gefahr und auf der einen Seite hat man dann die Übeltäter, auf der anderen Seite die Polizisten, die sich von der Politik alleingelassen fühlen. Und du hast ja einen engen Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen in den Revieren. Also haben die überhaupt noch Lust auf ihren Job oder sagen die, ach, am liebsten würde ich irgendwas ganz anderes machen und das ist alles so frustrierend. Also wie ist denn so die Lage an der Basis bei der Polizei?
Also sowohl als auch. Erstmal sind viele immer noch in ihrem Polizeiberuf als Berufung sehr gerne. Sie sind natürlich verzweifelt, aber auch nicht selten, dass Kolleginnen und Kollegen entweder kündigen oder aber sagen, ich kann das nicht mehr lange aushalten, weil die Sicherheitslage immer zugespitzer wird, weil man uns immer mehr abverlangt und immer weniger gibt, weil hier extremistische Kräfte, Intensivstraftäter machen können, was sie wollen, ohne wirklich gefühlte Repressionen zu bekommen. Und auf jeden Polizeibeamten wird mit Argusaugen geguckt und wer besagt nur einen Halbsatz falsch, dann gibt es sofort Konsequenzen. Also wir haben irgendwie unsere Prioritäten verschoben und unseren Wertekompass verloren. Und natürlich macht das was mit den Einsatzkräften vor Ort. Also die Menschen in Deutschland können sich auf die Polizei verlassen. Die Masse der Kolleginnen und Kollegen ist mit Leib und Seele Polizist, weil sonst würden sie es gar nicht mehr machen. Davon bin ich überzeugt. Aber es muss hier schon was passieren, weil wir sind in einem demografischen Wandel. Und wenn wir wirklich Nachwuchs generieren wollen, dann müssen wir schon ein bisschen mehr Attraktivität bieten als hier hast du deine Besoldung, hier bist du verbeamtet und wenn du was falsch machst, dann hängen wir dich medial an den Pranger. Das ist jetzt hier nicht gerade die schönste Werbung, um Polizeibeamter zu werden. Aber nichtsdestotrotz, das muss ich einfach sagen, es ist und bleibt für mich der schönste Beruf der Welt. Und genau diese Leidenschaft und Einstellung teile ich mit über 300.000 Polizeivollzugsbeamten in Deutschland.
Ja, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und wenn du jetzt so einen Wunsch an die Politik frei hättest, der direkt umgesetzt werden könnte, welcher wäre denn das?
Setzt das um, was ihr im Wahlkampf versprecht.
Das ist ein kurzer Wunsch und wir wollten noch so als letztes Kapitel kurz über was Persönliches von dir sprechen. Und zwar, du warst Thema in der Sendung von Jan Böhmermann am 28. März. Da ging es um die Bundespolizei, um die Auswahl von afghanischen Ortskräften, die nach Deutschland einreisen sollten und hier Asyl bekommen sollten. Und da wurdest du schon aus meiner Sicht sehr, sehr hart angegriffen. Also was hast du denn empfunden, wie du diese Sendung gesehen hast?
Ich habe am nächsten Tag erfahren, dass es diese Sendung gab. Das war deshalb unschwer zu erkennen, weil mein Handy geglüht hat vor Nachrichten. Dann habe ich es mir angeguckt und ich war irgendwas zwischen fassungslos und sauer. Fassungslos, wie man so abwertend und widerwärtig faktenbefreit über die Bundespolizei sprechen kann und über die eingesetzten Kräfte in Islamabad, die so einen tollen Job machen. Und sauer, weil ich mir denke, wenn ich nur einen Halbsatz von dem mir erlaubt hätte, was der Herr Böhmermann da gesagt hätte, dann hätte man mich wahrscheinlich öffentlich hingehangen und ich hätte ernsthafte Repressionen bekommen, berechtigterweise. Und dieser Mensch nutzt sein Machtinstrument, und zwar diese Sendung, die reichweitenstark ist und sein Name, um mit Lügen, Populismus, Beleidigungen und ich muss mich da wirklich zusammenreißen, nichts Falsches zu sagen, so eine Sendung aufzulegen, die ganz vielen Menschen auch ins Privatleben trifft. Und deswegen war für mich klar, hier hat er eine sowas von rote Linie überschritten und zwar schon ganz für mich persönlich und für die Deutsche Polizeigewerkschaft war auch klar, das muss Konsequenzen haben und genau deswegen machen wir das jetzt auch. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht, aber ich möchte, dass Herr Böhmermann weiß, das braucht er nicht weggrinsen, das ist sehr ernst und vor allem meinen wir es auch sehr ernst, dass sowas nicht nochmal wieder vorkommt.
Ja, also man muss ja sagen, der hatte ich ja schon die Nähe des Rechtsextremismus gerückt mit unschönen Ausdrücken. Also das geht aus meiner Sicht gar nicht. Und ihr geht jetzt dagegen vor als Gewerkschaft?
Ja,
Okay.
Das ist korrekt. Also erstmal jetzt die Programmbeschwerde und sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtliche Maßnahmen werden jetzt gerade im Hintergrund geprüft durch unsere Kanzlei. Und ich bin mir sehr sicher, dass es da noch Ansätze gibt. Ich erwarte auch vom Rundfunkrat, dass jetzt mal ein Statement kommt, weil, das darf man nicht vergessen, die Deutsche Polizeigewerkschaft ist es, die sich dazu entschlossen hat, sich das nicht gefallen zu lassen, dass man derart über Kolleginnen und Kollegen spricht. Und ich ganz persönlich teile das und ich lasse es auch nicht zu, dass man so über mich spricht. Ich bin großer Freund von Meinungsfreiheit. Ich lasse es auch gerne gelten, dass man sich an bestimmten Positionen von mir oder Äußerungen reiben kann. Gar keine Frage. Mit großer Freude diskutiere ich dann auch. Ich würde auf die Idee nicht kommen, Menschen derart anzugehen und zu beleidigen, wie Jan Böhmermann das getan hat. Und weil er das getan hat, muss er jetzt unbedingt Konsequenzen leben, wie auch immer die aussehen. Das werden wir sehen. Aber ich finde es richtig, dass wir jetzt mal ein klares Signal setzen, dass auch ein Herr Böhmermann sich nicht alles erlauben darf.
Ja, also wir sind gespannt, wie es ausgeht, wie die Rundfunkräte entscheiden oder der Fernsehrat. Und dann sind wir mal gespannt. Lieber Manuel, genau, vielleicht noch ein kurzer Hinweis zu deinem Buch. Also wir verlinken nochmal den Bestelllink. Also das kann man ab sofort kaufen und sich liefern lassen. Und wir verlosen auch noch ein Exemplar. Da gibt es auch nochmal die Infos in den Shownotes. Und ja, ich sage nochmal vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Und wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Arbeit und natürlich auch mit dem Buch.
Ich möchte ganz herzlich Danke sagen für die Chance und die Möglichkeit, bei euch Gast sein zu dürfen. Es macht mir immer wieder große Freude. Und vor allem macht ihr so weiter mit dem, was ihr macht. Das ist eine wichtige Arbeit und davon brauchen wir in Deutschland noch viel mehr. Dankeschön.
Danke.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann lasst uns doch eine kleine Bewertung da. Wenn ihr das gut findet, was ihr macht, sagt es uns. Ihr könnt uns bewerten auf Google. Ihr könnt uns aber auch einfach hier, wo ihr euren Podcast hört, egal wo das ist, ob bei Spotify oder bei Apple Podcasts, Audible, wo auch immer, bewertet uns, gebt uns Sterne, schreibt uns einen kleinen Kommentar, sagt uns, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht nicht so gut fandet oder wünscht euch etwas, wenn ihr sagt, hey, das wäre doch mal ein Thema, das wäre ein Referent, ladet die doch mal ein. Machen wir sehr, sehr gerne. Wissen wir aber nur, wenn ihr uns Rückmeldung gebt. Also, meldet euch zurück, gebt uns Feedback, bewertet uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung von euch und sind dann für euch wieder in der nächsten Woche da. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.